ARD.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Hier ist euer Lieblingsgarten-Podcast. Ralf Walter und Martina Witt vom NDR Niedersachsen stehen schon wieder startklar an den Beeten, weil wir hier gleich ordentlich werkeln wollen und müssen, denn es wird höchste Zeit, nicht wahr, Ralf?
Ja, die Kartoffeln müssen unbedingt jetzt in die Beete.
Genau, aber bevor die Kartoffeln in die Beete kommen, müssen wir euch sagen, diesen Podcast findet ihr natürlich alle zwei Wochen in der ARD Audiothek, wenn ihr euch schon immer gefragt habt, wo die ganzen anderen 103 Folgen sind, in der ARD Audiothek. So, wir legen los und wir gucken auf die Beete, weil es ist schon wieder viel passiert, obwohl es gerade mal wieder relativ frisch war draußen. Die Puffbohnen haben wir ausgesät, habt ihr vielleicht gehört, die wachsen, der Mangold wächst immer noch, der Spinat treibt aus, muss endlich mal gegessen werden. Kurzer Schwenk ins andere Beet, da wachsen schon Kartoffeln vom letzten Jahr, die wir vergessen haben, aber es soll noch mehr dazu kommen. Und die Radieschen, die wir als Markiersaat ausgesät haben, habt ihr ja auch schon gehört, zeigen so langsam an, wo die Möhrchen kommen sollen, denn von denen ist immer noch nichts zu sehen. Wäre ich eine Möhre, würde ich mir auch Zeit lassen. Hier draußen ist es irgendwie noch nicht so schön. Wahrscheinlich, wenn man das jetzt hört, ist es schon schön, aber gerade wo wir es hier aufzeichnen, stehen wir hier leider schon wieder im Wintermantel und ich habe kalte Füße.
Es ist noch kein Möhrenfrühling, das muss man sagen. Und anschließend sind wir dann wieder on Tour. Und wo geht's hin? In wenigen Minuten sind wir nämlich in Celle und kümmern uns um diese kleinen Flieger. Genau, es geht um Bienen. Bienen sind ja für die Gärten unverzichtbar, wenn Pflanzen bestäubt werden sollen. Und wir sprechen im Lavis-Institut für Bienenkunde in Celle darüber, wie wir gerade auch den bedrohten Wildbienen in unseren Gärten helfen können. Und was bedeutet das Wort Lavis? Das ist ganz einfach die Abkürzung für Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. So, Martina.
Ist kompliziert, aber die machen gute Dinge. So, und am Beete haben wir heute nämlich eine Premiere. Wir sehen was aus und wir pflanzen was ohne Claudia. Grüße gehen raus. Liebe Claudia, wir hoffen, wir machen das ordentlich. Du hast uns ja Anweisungen mitgegeben und kleine Kartoffelchen schön verpackt in Papiertüten. Und wir haben uns schon gefragt, ob wir denn wohl wissen, welche Kartoffel, die wir jetzt hier einpflanzen, welche Sorte ist. Aber natürlich gab es auch die dazugehörige Beschriftung dazu, Gott sei Dank. Also wir können loslegen. Und dann wird sich hinterher zeigen, ob es geklappt hat, Ralf, du und ich alleine hier.
Ja, das ist also so ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Aber ich vermute mal, wir werden das ja schon schaukeln, alles so weiter. Ne? Also 10 cm tief, daran erinnere ich mich, sollen die Kartoffeln jeweils in den Boden rein. Und wir haben ja auch einen Pflanzplan. Deshalb wissen wir auch, an welche Stelle die Kartoffeln kommen. Und so ein Zentimetermaß haben wir auch, damit wir wissen, wie tief 10 cm denn sind. Und Martina hat die Pflanzschaufel schon in der Hand. Und dann leg mal los.
Die kommen ja an die Stirnseite des einen Beetes. Letztes Mal waren sie auf der Stirnseite des anderen Beetes oder an der Längsseite. An der Längsseite, ne? Diesmal kommen sie an die Stirnseite. So, hier wurde Rasen gemäht. Schon ein bisschen Gründünger quasi im Beet. Ne, Gründünger nicht, aber ein bisschen Mulch. Soll die eigentlich weiter an den Rand hier?
Nö, das ist schon ganz gut so. Ein paar Zentimeter vom Rand entfernt und da kommt aber jetzt nur eine rein. Also das wird schon ziemlich groß, was du da gerade schaufelst. Ich messe mal nach, wie tief wir jetzt sind. Uiuiui, also noch nicht ganz 10 cm, ein bisschen muss noch.
Aber jetzt wird es anstrengend, weil jetzt kommen wieder die Steine hier.
Dann rein mit dem Kartoffelchen. Und das ist die Sorte?
Ich glaube, ich habe gerade das Schild verbuddelt.
Tatsächlich.
Da liegt jetzt die restliche Erde drüber. Es war auf jeden Fall die normale und ich glaube, das war die Linda.
Genau, Linda.
Hier ist die Linda und das Schildchen finden wir auch wieder. So, die Linda ist schon quasi vorgetrieben, ist schon vorgekeimt. Die hat hier schon so ein paar Ansätze. Das heißt, wir stecken jetzt so rein, dass die Triebe nach oben zeigen, weil die wollen ja schließlich auch aus der Erde raus.
So, die... Und wie hieß das immer? Was brauchen die Samen und die Sachen, die man einpflanzt?
Erdschluss. Also die Erde wird oben wieder festgeklopft, damit die eingesäten, eingepflanzten Pflanzen, Dinge auch genug Feuchtigkeit bekommen. Weil im Prinzip hat es ja die vergangenen Tage schon auch noch geregnet. Das heißt, das soll die Kartoffel dann auch merken. So, jetzt habe ich das Schildchen auch wiedergefunden. Kommt da rein. Hier wächst und gedeiht die Linda. Weiter geht's. Dann hier 30 cm Platz haben wir, ne? Gleiche Linie kommt die nächste. Es ist wieder eine rote. Letztes Mal hatten wir Heiderot. Ich glaube, hatte uns die Claudia auch für dieses Mal versprochen. Hat jetzt aber eine andere eingepackt. Ist ja auch ganz schön. Wir wollen noch was Neues ausprobieren. Rote Emaille heißt die.
Emaille hört sich ja ein bisschen an, als würde man das nicht richtig gut essen können, aber ich denke schon, dass da was Ordentliches dabei rauskommt.
Das wären Porzellankartoffeln.
Ja, das sieht schon richtig professionell aus, Martina, wie du das machst, muss ich ja wirklich sagen.
Die Kartoffel ist aber so lang, dass ich hier immer noch nachbuddeln muss. So, das sieht gut aus, ne? Triebe gucken nach oben, können sie wieder eingebuddelt werden. Das war der zweite Streich. Und jetzt kommt die blaue Anneliese. Die verträgt sich bestimmt gut mit der Emaille. Die hat auch schon blaue Keime tatsächlich.
Ja, also man sieht schon, was uns später erwartet. Und bei Kartoffeln hatten wir ja im vergangenen Jahr richtig Glück. Also die sind ja ordentlich was geworden.
Das wird dies ja bestimmt auch wieder so. Oder vielleicht auch gerade nicht, weil wir glauben, es ist so ein Selbstläufer. So, passt, ne?
Ja, sieht gut aus. Schön zuschütten wieder und ein paar Mal draufklopfen im Schäufelchen.
Ey, nicht so doll.
So, fertig.
Ruckzuck ging das. Die Kartoffeln sind im Beet.
Nicht lang fackeln, Kartoffeln. Ey, wackeln. Was haben wir jetzt noch für Aufgaben bekommen?
Jetzt müssen wir noch den Salat aussäen, hat uns Claudia aufgetragen. Und dazu hat sie uns auch zwei Salattütchen, so Samentütchen mitgegeben. Gucken.
Genau, und wir haben uns ja die Arbeit gut aufgeteilt, ne, damit wir beide schön dreckige Fingernägel hinterher haben. Ich die Kartoffeln, du den Salat hier. Her mit dem Mikro, jetzt kannst du dich hier abrackern.
Das mache ich gerne. Und wir haben den Pflücksalat Lollo Rosso dabei und Lollo Bionda, also immer Lollo. Und damit das auch ganz exakt gerade wird, was wir da aussehen, habe ich auch, wie Claudia das immer mit hatte, so zwei Stäbe, die mit einer Schnur miteinander verbunden sind, damit wir da eine richtig gerade Linie hinkriegen. Pfiffig, was?
Ich dachte, wir machen hier so ein bisschen Schlangenliniensalat.
Ja, willst du?
Und wenn Claudia kommt, dann gibt's Ärger.
Nein, also wir haben ja gesagt, was gerade wächst, also in einer geraden Linie oder Reihe, da wissen wir, das ist von uns reingebracht. Und alles, was so krumm und so, da könnten es auch Beikräuter sein. Also lass uns doch ruhig lieber das Hilfsmittel nehmen, also diese Stäbe und die Schnur. Hm?
Also wenn ich jetzt hier eine Sonne rein sehe, weiß ich auch ziemlich genau, dass ich das war.
Ja, dann betrete ich mal das Beet ganz vorsichtig. Da ist ja alles abgeerntet und jetzt werde ich erstmal diesen Stab in den Boden stecken, den einen hier an die rechte Seite. Und jetzt wird die Schnur gespannt und auf der anderen Seite dann ebenfalls der Stab in den Boden gesteckt. So, ja, das sieht doch schon, ja, hängt ein bisschen durch, aber das macht, glaube ich, nichts. Da wird jetzt eine Rille gezogen, ein paar Zentimeter tief. Aber man sieht noch, dass der Boden schön feucht ist. Hier werden wir dann, oh, trete ich irgendwo drauf? Was schon? Nein, glaub nicht.
Du trittst auf den Boric.
Nein, ich hoffe nicht. Claudia ist ja nicht dabei.
Oh Mann. Also so ganz alleine lassen kann man uns hier dann doch nicht. Ne?
Aber es macht Spaß mal so, ne? Fast erwachsen zu sein und hier eigenverantwortlich was im Garten zu machen oder in den Beeten. So, die Rille, was meinst du, ist sie in Ordnung?
Ja, sieht ganz gut aus.
Gut, dann werde ich mal jetzt den Lollo Rosso zuerst hier aus der Tüte holen. Schon mal das Schildchen in den Boden.
Wollen wir die eigentlich mischen oder machen wir eine Hälfte so, eine Hälfte so?
Ich würde sagen, eine Hälfte so, ja, und die andere mit dem Bionda. Hm?
Okay.
Gut. Oh.
Hat sie uns noch einen Gruß dazu geschrieben?
Nee, das, ja.
Lieber Ralf,
und liebe
Martin, mach es ordentlich.
Seid vorsichtig mit dem Salat. Das ist mein Lieblingssalat, hat sie hier. Nein, hat sie nicht geschrieben.
Vorsicht, wenn der Wind kommt.
Ja, da gibt es auch ein Lied, weiß ich jetzt nicht. Aber irgendwas mit Wind gibt es auch, ne? Sommerwind oder so? Naja, egal. Okay, lass mal das mal. Also ich gehe jetzt wieder in die Hocke. Und ich glaube, der Salat wurde so locker reingeschüttet, ne? Oh, es windet doch. Ja. Und sonst müssen wir später noch was verziehen, so heißt das ja. Wenn wir da aus Versehen zu viel an eine Stelle gebracht haben.
Ja, jetzt bist du schon bei der Hälfte, ne?
Ich habe auch den Rückwärtsgang schon eingelegt und jetzt kommen die letzten Körnchen hier rein. Vielleicht geht ja auch nicht alles auf oder an. Lassen wir uns mal überraschen. So, das war der Lollo Rosso. Der wird wieder zugeklappt, das Tütchen. Und jetzt kommt Lollo Bionda. Raus aus der Tüte hier, so. Und rein mit dem guten Pflücksalat. Und Pflücksalat, das ist ja der, der keine Köpfe bildet. Das heißt, da kann man von der Seite immer was abernten. Oh, das war ein bisschen zu viel auf einer Stelle. Schnell mit dem Finger ein bisschen noch verteilen. Also immer von der Seite was abschneiden und es wächst munter neu nach. Oh, Claudia, wenn du das sehen könntest.
Du wärst kreatives Aussehen nenne ich es mal.
Du wärst hoffentlich begeistert, so wie wir. Gut, der Salat ist in der Rille und jetzt wird wieder munter geschlossen. Also die Rille wird wieder zugemacht, dicht gemacht, wie auch immer. Auch hier Bodenschluss bitte. Und da das alles schön feucht ist noch, müssen wir gar nicht angießen. Oh, hier ist eine Büroklammer.
Naja, die kam vom Salat.
Ja, aus von den Tütchen. Die wollen wir natürlich nicht mit einpflanzen, da wächst wahrscheinlich
ein Büroklammerbaum.
Oder Busch, Büroklammerbusch. So, da haben wir es. Da haben wir den Salat. So, jetzt kommt auf die andere Seite das andere Schildchen. Pflücksalat Lollo Bionda. Das war die Aktion mit dem Salat. Ging eigentlich auch ganz pflegeleicht oder ganz schnell. Ne?
Ja, schafft man mal nebenher, weil wir auch die Kartoffeln erstmal sich jetzt selbst überlassen können und auch der Salat unsere Hilfe erstmal nicht braucht, können wir uns ja den Rest der Folge mit anderen Themen beschäftigen. Und deshalb machen wir uns jetzt auf die Socken, nicht wahr, Ralf?
Ja, es geht jetzt, wie ja schon angekündigt, in das Laves-Institut für Bienenkunde nach Celle. Und dort freuen wir uns dann, unsere Expertin Franziska Ode mal zu treffen. So, Martina, dann packen wir jetzt hier alles zusammen und...
Ab dafür. Bis gleich.
Ah, angekommen. Und da ist auch schon unsere Expertin Franziska Odemar vom Imkerfachberatungsdienst am Laves-Institut für Bienenkunde in Celle. Schön, dass wir heute bei dir sein können, Franziska.
Herzlich willkommen bei uns im Bieneninstitut in Celle.
Ja, und es sieht hier auch ganz, ganz, ganz idyllisch aus. Wir stehen hier ja unter einem Vordach an einer Hütte, die, weiß nicht, aus dem letzten Jahrhundert stammt.
Ja, sicherlich.
Um uns herum knorrige Bäume, Apfelbäume, die blühen und das ist natürlich wichtig, denn die Bienen, am Bieneninstitut gibt es natürlich, wer hätte es gedacht, auch Bienen, die sollen ja auch was zu naschen haben. Ja, und am 20. Mai ist ja auch Weltbienentag und die Bienen haben es auch dringend nötig, dass an sie gedacht wird, denn die Bienen sind stark bedroht. Wenn wir die Bienen aber nicht hätten, wäre es nichts mit einer üppigen Ernte im Garten und auch die großen Obst- und Gemüseanbaubetriebe sind auf die Bienen natürlich angewiesen. Ja, Franziska, wie viele Wildbienenarten gibt es eigentlich zurzeit in Deutschland und wie viele sind in den vergangenen Jahren bereits ausgestorben?
Das kann man sich relativ gut merken. Es gibt die drei Fünfer, also es gibt in Deutschland über 500 verschiedene Wildbienenarten. Davon gelten schon bereits 50% als gefährdet und 5% sind vom Aussterben bedroht.
Wenn es hier im Hintergrund so ein bisschen brummt, dann ist das ein Radlader, der hier so ein bisschen was baut oder wegräumt.
Und wenn es so ein bisschen plattert, es regnet mal wieder. Immer wenn wir irgendwas aufzeichnen, regnet es gerade. Deshalb stehen wir hier unter einem Dach. Leider, leider. Ich würde mich gerne hier im Garten rumtreiben. Naja.
Mit der Hängematte?
Nicht schon wieder mit der Hängematte. Ich würde die Bienen aus nächster Nähe, soweit es geht, gerne angucken. Aber bei dem Regen sind sie nicht unterwegs.
Was machen denn die Bienen, wenn es regnet?
Na, wenn es regnet, dann können die leider nicht ausfliegen, um auf Nahrungssuche zu gehen und beschäftigen sich mit der Brut oder beschäftigen sich mit ihren Bauaktivitäten. Es kann ihnen aber auch mitunter mal langweilig werden, wenn es zu lange kalt und regnerisch ist und dann kommen sie auf dumme Gedanken und wollen schwärmen.
Wollen schwärmen? Was heißt das?
Schwärmen bedeutet, natürlicherweise teilt sich ein Bienenvolk. Das heißt, in der Natur würde es dann so vorkommen, dass die Bienen irgendwann entscheiden, wir möchten jetzt ausziehen, wir möchten uns teilen, wir möchten uns vermehren und ziehen dann jede Menge Jungköniginnen an. Und irgendwann, kurz bevor die Jungköniginnen schlüpfen, schwärmt die alte Königin mit einem großen Anteil der Bienen aus und sucht sich ein neues Zuhause. Und die Jungkönigin bleibt mit dem restlichen Teil und gründet ihre eigene Population.
Ja, das hört sich ja wirklich ganz fantastisch an, wie du das so beschreibst. Und die Frage ist ja immer noch, wie können wir alle den Bienen ein wenig helfen und ihnen das Leben und damit das Überleben in unseren Gärten und natürlich auch auf den Balkonen leichter machen? Darüber wollen wir ja heute sprechen. Franziska, wir kennen uns ja schon einige Zeit und deshalb weiß ich, dass die Geschichte, wie du sozusagen zu den Bienen gekommen bist, eine ganz tolle ist. Kannst du die noch mal kurz zusammenfassen?
Das kann ich sehr gerne. Also ich habe an einer Lehrveranstaltung teilgenommen während meines Studiums der Agrarwissenschaften. Das ist der sogenannte Bienenblock, der über ein Semester geht. Es dreht sich alles rund um die Biene und ich bin nicht zu den Bienen gekommen, sondern die Bienen zu mir, weil als ich in einer Vorlesung dann saß, ging das Telefon und ich bin schnell rausgegangen, drangegangen. Mein Vater rief an und sagte, Franzi, du lernst doch gerade irgendwas mit Bienen, du hast doch da was erzählt. Ja, richtig, was ist denn los? Naja, hier hängt ein Bienenschwarm im Baum, was mache ich denn jetzt? Und so bin ich zu meinen ersten eigenen Bienen gekommen.
Also bei euch zu Hause war das?
Das war bei uns zu Hause, richtig.
Das heißt, da sind auch Bienen ausgeschwärmt. Und was hast du dann gemacht?
Die Bienen sind ausgeschwärmt, richtig. Ich habe 100 Kilometer entfernt studiert. Das heißt, ich habe dann mithilfe des Dozenten Anleitungen an meinen Vater übergeben übers Telefon. Der hat dann schon mal die ersten Vorbereitungen getroffen und ich bin anschließend nach Hause gefahren und wir haben die Bienen eingefangen. ja, in eine Kiste. Man sagt dazu, man schlägt die Beute ein oder die Bienen in die Beute ein. Hört sich ganz brachial an, aber letztendlich ziehen die oder werden reingeschüttet. Man hilft so ein bisschen nach und errichten sich dann da ein neues Wabenwerk.
Und wenn ihr die nicht eingefangen hättet, was würden die dann machen?
Wenn wir die nicht eingefangen hätten, die senden Kundschafter aus. Das heißt, sie sammeln sich erstmal an einer bestimmten Stelle, senden dann Kundschafterinnen aus, die nach neuen Nistmöglichkeiten suchen. Das können Spechthöhlen sein, das können Schornstein sein, das kann auch irgendwo in Gemäuern sein. Und die wären dann dorthin reingezogen. Das Fatale daran ist aber, dass die Honigbienen leider derzeit so nicht mehr überlebensfähig sind, ohne die Hilfe eines Menschen, also des Imkers. Und Studien ergeben, dass die Bienen meistens im ersten Winter schon bereits sterben.
Eine letzte Frage dazu, bevor wir nochmal auf das Institut und so weiter kommen. Warum sind die nicht mehr lebensfähig? Haben wir die so weit domestiziert quasi, dass sie, also wie Wildtiere, die alleine nicht mehr klarkommen?
Ja, da ist schon auch was dran, dass der Mensch nicht ganz unschuldig daran ist. Er hat dafür gesorgt, dass auch Parasiten die westliche Honigbiene befallen. Die westliche Honigbiene kommt ursprünglich aus Südostasien und die asiatische Honigbiene hat die Varroa-Milbe auch, wuchs aber mit ihr auf, während die westliche Honigbiene gerade die Welt erkundete, natürlich auch aufgrund der Menschen. Dann kam sie wieder zurück an diesen Ort, wurde dann dort von der Varroa-Milbe befallen. Mittlerweile sind weltweit alle Bienenvölker davon betroffen und leider ist unsere westliche Honigbiene in ihren Abwehrmechanismen dieser Milbe fast schutzlos ausgeliefert und wir müssen ihr eben dabei Unterstützung geben.
Ja, zur Varroa-Milbe kommen wir dann später noch. Jetzt gucken wir kurz nochmal hier auf das Institut für Bienenkunde. Welche Aufgaben habt ihr denn hier?
Ja, also unsere Aufgaben sind wirklich sehr breit gefächert. Wir sehen uns als Kompetenzzentrum für alle Fragen rund um die Bienenhaltung, aber auch angrenzender Bereiche wie zum Beispiel Landwirtschaft und Pflanzenschutz. Wir haben zum einen natürlich eine sehr große institutseigene Imkerei. Wir haben eine überregionale Berufsschule, das heißt, wir bilden auch Tierwirte mit der Fachrichtung Imkerei aus und die Gesellen arbeiten mitunter dann auch bei uns. Und diese Imkerei wirtschaftet natürlich auch Honig, aber hat auch einen sehr großen Schwerpunkt in der Königinnenzucht. Auch hier werden Königinnen verkauft. Und dann haben wir einen weiteren Schwerpunkt, das ist die Beratung, Schulung, Fortbildung für schon bestehende Imker im Beratungsdienst, in dem ich auch tätig bin. Das heißt, wir haben ein großes Fortbildungsangebot, wir machen Lehrveranstaltungen, wir halten Vorträge und stehen beratend eben zur Seite. Und ein weiterer sehr wichtiger Punkt bei uns ist das Labor. Also zum einen haben wir die Krankheitsdiagnostik. Es kommen Proben aus den Bienenvölkern bei uns an. Die werden dann untersucht auf Bienenkrankheiten. Und die Honiganalyse, ganz, ganz wichtig. Wir sind ja das Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz. Und natürlich gilt es dann auch, den Konsumenten zu schützen. Das heißt, es werden wirklich jährlich mehrere tausend Honige analysiert. Und die Verbraucher werden dann dementsprechend auch aufgeklärt. Das heißt, Öffentlichkeitsarbeit ist auch ein sehr wichtiger Punkt bei uns.
Wir stehen ja hier in eurem Garten gerade. Kann man euch auch besuchen? Kann man das hier sehen? Oder ist das jetzt nur für uns hier so ein bisschen hinter die Kulissen?
Das ist nur exklusiv für euch. Nein, nein. Also der Institutsgarten ist öffentlich zugänglich zu unseren Öffnungszeiten. Wenn vorne das Tor offen ist, da kann da jeder rein und sich den Garten anschauen. Das restliche Gelände und die Gebäude innen, die sind natürlich so nicht öffentlich zugänglich, außer jetzt gerade momentan findet der Honigverkauf statt, immer mittwochs. Dürfen die Verbraucher hier kommen, reinspazieren und sich Honig kaufen. Das ist eine Ausnahme. Ansonsten bieten wir aber Termine an über das Jahr von April bis September. Die Termine lassen sich über unsere Homepage sehen. Und die Zeiten sind immer donnerstags von 16.30 Uhr bis 18 Uhr. Das heißt, da bieten wir auch öffentliche Führungen an, aber bitte vorher mit Anmeldung.
Sehr schön. Dann schauen wir jetzt doch auch mal auf die Bienen. Wie kann ich denn als Laie, wenn so eine Biene an mir vorbeifliegt, erkennen, das ist eine Wildbiene oder das ist eine Honigbiene oder geht das gar nicht?
Das ist wirklich sehr schwierig als Laie. Also hier mal festzuhalten, die Biene Maya ist eigentlich eine Wespe. Denn die Biene Maya ist ja schwarz-gelb gestreift. Das ist unsere Honigbiene nicht. Da haben wir schon mal den ersten Punkt, den ich gerne aufklären möchte, weil es da sehr oft zu Verwechslungen kommt.
Das ist ja ein Ding. Hätte ich nie gedacht, dass die Biene Maya eine Wespe ist.
Ich bin völlig desillusioniert. Das heißt, die sticht auch und ist einfach nur gemein.
Wespen sind nicht gemein. Also können wir eigentlich auch nochmal einen eigenen Podcast über Wespen drehen. Die sind auch sehr nützlich. Aber es soll jetzt hier um die Bienen gehen. Also die Honigbiene, um sich eine Honigbiene vorstellen zu können, ist eigentlich recht braun eingefärbt. Sie kann natürlich auch einen Hinterleib gestreift haben, aber das ist eher schwarzbraun oder schwarzbeige. Wir haben auch mal Einschläge, die sind so ein bisschen heller. Also das ist rassentypisch, das geht dann ins Orange-Gelbliche, aber eher so Ockerfarben. Hat nichts mit dem Schwarz-Gelb einer Wespe zu tun. Aber du hast gefragt, wie kann ich denn den Unterschied Wildbiene, Honigbiene? Das ist gar nicht so einfach, weil wir auch Wildbienen haben, die der Honigbiene sehr ähnlich sehen. Zum Beispiel die gemeine Sandbiene, die sind dann auch noch zum gleichen Zeitpunkt aktiv wie die Honigbiene im Frühjahr. Aber sie haben ein anderes Flugverhalten. Die bewegen sich dann wirklich sehr bodennah. Natürlich, weil sie auch im Boden nisten. Darüber könnte man sie dann schon zur Honigbiene unterscheiden. Und unsere Wildbienen kommen wirklich in sehr hoher Variation daher. Also wir haben auch Größenunterschiede. Es gibt ganz, ganz kleine, wenige Millimeter. Dann haben wir ganz große, wie zum Beispiel die Wildbiene des Jahres, die große blau-schwarze Holzbiene, die 3 Zentimeter groß ist. Das ist ein richtig dicker Brummer. Also die fällt auf, wenn die im Garten rumfliegt. Und auch das Erscheinungsbild kann dann komplett anders sein. Die einen sind sehr haarig, sehr fällig, also fast so hummelartig, plüschig, gutes Wort, Einwurf. Die Hummeln sind ja auch Wildbienen und alleine die Hummeln sind schon total unterschiedlich. Und dann haben wir aber auch Wildbienen, die fast ohne Haarkleid daherkommen, glänzend schwarz oder auch mal schwarz-gelb wie eine Wespe. Also so einfach ist das gar nicht, die zu unterscheiden.
Es gibt noch diese Schwebfliegen, ne? Die sind auch schwarz-weiß und schwarz-gelb. Sind das dann auch Bienen oder sind das wirklich Schwebfliegen?
Ja, das sind tatsächlich Fliegen. Es gibt auch die Mistbiene, die sehr, sehr ähnlich aussieht wie die Honigbiene, aber es ist eigentlich eine Fliege. Wird ganz oft von der Presse verwechselt, wenn die zu Honigbienen berichten, dass sie dann ein Bild der Mistbiene vorne drauf klatschen.
Nochmal jetzt auf den Unterschied Honigbienen und Wildbienen. Honigbienen, die bilden ja Staaten. Den Staat, den wollen sie auch verteidigen. Also wenn man da vielleicht unvorsichtig ist und nah rangeht, dann kann es schon sein, dass die Bienen rauskommen und einen dann so ein bisschen verjagen wollen. Und die Wildbienen leben ja einzeln und deswegen sind die auch nicht, na, aggressiv wäre ja vielleicht das falsche Wort, aber die tun mir eigentlich weniger etwas als die Honigbienen.
Richtig, die Wildbienen leben solitär, nicht wie die Honigbienen mit tausenden Individuen, sondern in der Regel arbeiten die auch solitär, das heißt, eine Biene ist zuständig für ihre Brut. Es gibt aber auch kommunal lebende Wildbienen. Jetzt beispielsweise die Sandbienen, die dann die gleichen Nistgänge nutzen. Oder es gibt auch Wildbienen, die sich unterstützen gegenseitig. Also sozusagen, dass die Schwestern sich helfen, auch bei der Brutpflege und beim Nistbau. Wildbienen können auch stechen. Die haben auch einen Stachel. Mitunter kommt es auch vor, wenn man beispielsweise Mauerbienen, die man sehr häufig antrifft, auf die Hand nimmt, dass die mit ihren Mandibeln so ein bisschen zwicken können, also ein bisschen beißen auch.
Mandibeln, was ist das jetzt?
Das sind die Mundwerkzeuge, genau. Also das kann passieren. Beides tut nicht weh. Der Stachel kann die menschliche Haut nicht durchdringen. Der ist viel zu weich, die Haut viel zu dick. Da kann gar nichts passieren. Also das ist wirklich ungefährlich.
Okay, aber meine Haut, ich weiß ja nicht.
Du bist einfach so ein Sensibelchen, Ralf.
Ach, ja, das musste ja mal wieder. Okay, aber weiter geht's im Text.
Genau, lass mal ein bisschen nach vorne gucken und ein bisschen praktischer werden. Wildbienen sind ja auch relativ zeitig im Jahr, glaube ich, dann unterwegs, ne? Wenn es ein bisschen wärmer wird und draußen blüht dann erstmal noch nicht so viel. Also was sollte ich denn pflanzen? Wie sollte mein Balkon aussehen, mein Garten aussehen, damit die auch relativ frühzeitig irgendwas zu futtern finden?
Du sprichst jetzt gerade die Frühblüher an. Ja, das ist richtig. Die Wildbienen sind auch zu anderen Temperaturen unterwegs wie die Honigbienen, also teilweise schon bei unter 10 Grad, während die Honigbienen eher bei 12 Grad Celsius fliegen. Hummeln, die auch eben gerne sehr zur Bestäubung dann eingesetzt werden, aufgrund dieser Tatsache, fliegen auch schon bei 2 bis 4 Grad Celsius. Und wenn wir uns jetzt die Frühblüher anschauen, die Mauerbienen schlüpfen im März und ich beobachte, dass sie sehr gerne an die Veilchen gehen. Also Viola ist ja wirklich sehr profitabel für sie, aber auch alle anderen Frühblüher, die zu dem Zeitpunkt unterwegs sind oder gerade aktiv sind. Das kann der Märzenbecher sein, die Schneeglöckchen, die Leberblümchen, das Lungenkraut. Winterlinge sind sehr beliebt und dann natürlich auch die typischen Frühblüher wie Krokus zur Traubenhyazinthe. Was jetzt weniger Nahrung bringt, sind die Tulpen tatsächlich, aber die Tulpen können wegen ihrer Kelchform ein sehr schöner Schlafplatz für die Wildbienen sein. Also Wildbienen suchen sich mitunter auch mal bei regnerischem Wetter einen Platz, wo sie ruhen können und wo sie es trocken haben. Und da sind kelchförmige Blumen gar nicht von Nachteil, wie zum Beispiel die Tulpe oder auch Glockenblumen sind da sehr beliebt.
Dann wäre ja eine große Tulpe heute auch was für uns.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin schon eher so Typ Honigbiene. 14 Grad wäre mir auch lieber. Oder noch mehr.
Gut, also die Pflanzen, die du gerade genannt hast, die wären also ideal im Garten, dass man die hätte oder eben im Balkonkasten für die frühstartenden Wildbienen. Und wenn wir mal grundsätzlich so auf Pflanzen im Garten gucken oder in den Balkonkästen oder Kübeln, was sollte ich bedenken, wenn ich da etwas für die Bienen tun möchte?
Ich kann schon mal sagen, was man nicht pflanzen sollte, das sind die gefüllten Blüten. Es gibt ja die Züchtung dahingehend, dass die Blüten sehr, sehr viele Blütenblätter haben. Das bringt den Bienen leider gar nichts, weil da entweder gar keine Nektarien mehr sind oder so verkümmert oder dass aufgrund der Blütenblätter die Bienen einfach dort gar nicht mehr hinfinden. Und das ist aber auch eine tödliche Falle, weil sie dennoch die Blüten aufsuchen aufgrund des Duftes oder aufgrund des Aussehens und dabei Energie verbrauchen, die sie sich dann aber wieder nicht zuführen können. Also es ist fast eine Hunger- bis Todesfalle. Das bitte nicht pflanzen. Auch so Forsythien oder Geranien bringen leider den Bienen gar nichts. Also deswegen, da kann man wirklich auf ganz andere Pflanzen setzen. Ja, grob gefasst, also angefangen bei den Bäumen. Obstbäume sind natürlich toll. Die Saalweide im Frühling ist ganz super als Nahrungsspender für alle jeglichen Bienen, auch Schmetterlinge und so weiter. Dann haben wir noch den Ahorn, die Linde, die Kastanie, die Robinie, um jetzt mal die Bäume zu nennen. Dann gehen wir über zu den Sträuchern. Da haben wir den Weißdorn, die Schlehe, den Eibisch, Berberitze, Mahonie oder auch wilder Wein. Efeu ganz beliebt, dann auch im Herbst, wenn sonst nichts mehr blüht. Und dann gibt es natürlich noch die Stauden. Da kann ich auch ein paar aufzählen. Müsste ich jetzt mal überlegen, was ich so im Garten habe. Sonnenhut, Sonnenbraut, Färberkamille, Flockenblume, Flammenblume, Lupine. Und dann kann man noch sehr schön einjährige Blumenmischungen aussehen. Alle Kleearten, Rotklee, Weißklee, Inkarnatklee, Perserklee, Alexandrinerklee, Espasette, was gibt's noch so für Blumen? Kornblume, Kornrade, auch ganz beliebt. Borretsch hat einen sehr hohen Nektarwert. Dill, Fenchel, also Ringelblume, da gibt's wirklich ganz viele tolle Blumen, Wildblumen, die für die Wildbienen wichtig sind.
Borretsch haben wir auch im Beet.
Haben wir ausgesät, vor ein paar Wochen.
Check, alles richtig gemacht. Hoffentlich kommt er dieses Mal. Letztes Jahr ist er nichts geworden.
Ach, das wird was. Wir wollen ganz fest dran glauben und hoffen, dass es so wird. Dann klappt das auch. Also wir haben gerade erfahren, es gibt eine unglaublich große Anzahl von Pflanzen, die wirklich was für die Wildbienen bringen. Die geöffneten Blüten, daran sollte man denken, auf alle Fälle. Und wenn es jetzt so eine Rasenfläche gibt, ihr habt ja auch eine große, da wächst natürlich auch munter was zwischendurch. Viele Menschen haben aber lieber so eine sattgrüne Rasenfläche. Da ist ja für die Bienen da nicht viel zu holen. Wie könnte man dann vielleicht einen Teil der Rasenfläche umgestalten?
Das ist relativ simpel. Man sollte aber wirklich die Grasnarbe dann zerstören, also entweder komplett umbrechen oder zumindest so weit aufreißen, dass überhaupt die Blumen auflaufen können. Dann die Blumen aussehen. Hier kann man mit Füllstoffen arbeiten, mit Sand oder mit Sojastrot, damit es nicht zu dicht gesät wird. Und anschließend die Saat andrücken und ausreichend bewässern. Dann kann man eine sehr schöne Bienenweide auch in seinem Garten beherbergen. Bitte dann hier aber nicht mähen, natürlicherweise oder logischerweise. Wenn dann überhaupt schonend mähen, man kann einmal im Jahr zum Herbst hin mit der Handsense mähen. Aber man sollte auch hier beachten, dass die Blumen nicht nur dazu da sind, um Nahrung zu liefern, sondern dass auch in diesen hohlen Stängeln, die dann noch im Herbst normalerweise stehen bleiben würden, wenn der Mensch nicht käme und das aufräumt, auch Wildbienen nisten.
Das ist der nächste wichtige Punkt.
Genau, da hast du jetzt selber schon das Stichwort geliefert und wir stehen hier ja auch an so Nistenmöglichkeiten. Ne? Die Wildbienen müssen ja irgendwo wohnen und wir stehen hier vor so Gebilden mit ganz vielen Röhrchen. Sieht so ein bisschen aus wie große Strohhalme, aber aus Pappe. Kannst du mal erklären, worauf es ankommt, wenn ich so Nistenmöglichkeiten selber schaffen möchte? Weil meine Eltern hatten zum Beispiel auch so ein Insektenhotel im Garten und das ist gar nicht angenommen worden, so richtig.
Das passiert leider ganz häufig, dass das Insektenhotel nicht angenommen wird. Da muss man natürlich auch schauen, ich biete ein Hotel, aber habe ich auch das Restaurant daneben? Ja, also auf die Nahrungspflanzen in der Umgebung kommt es natürlich an.
Das sind dann mehr so All-Inclusive-Bienen.
Ja, richtig. Und die Wildbienen sind ja auch sehr spezialisiert auf bestimmte Pflanzen und die brauchen sie dann auch in ihrer nahen Umgebung. Die fliegen nicht mehrere Kilometer wie die Honigbienen, sondern nur wenige hundert Meter. Dann müssen diese Nisthilfen auch in der Sonne stehen, also wirklich dem Süden zugerichtet. Das sind Schönwetterbienen, die mögen es gerne warm, wie du auch, Martina. Das heißt, das könnte auch schon ein Fehler gewesen sein. Und diese ja oft im Baumarkt zu findenden Nisthilfen sind nicht immer gut für die Wildbienen. Also da gibt es wenige gute Ausnahmen, aber man sollte auch darauf achten, dass zum Beispiel diese Röhrchen, die du gerade auch schon beschrieben hast, dass sie nicht so splittern, dass da keine Risse sind, wo sich die Bienen auch die Flügel aufreißen können. Dann kann sich auch Schimmel bilden, wenn die nicht richtig gut durchlüftet sind. Wenn man wirklich ein sehr großes Insektenhotel hat, hat man aber auch einen höheren Parasitendruck. Also auch das kann passieren, dass es dann eher kontraproduktiv wird. Es gibt aber schöne, gute Möglichkeiten und ich finde es dann auch gar nicht so verkehrt, weil es eine erste Sensibilisierung ist in Richtung Naturschutz. Weil ich mich dann hinstelle und mir dann die Frage stelle, es ist gar nicht angenommen worden, was kann ich denn jetzt besser machen? Dann kommt man in die Recherche und dann geht man einen Schritt weiter. Und auch so hat man, falls es dann doch belegt werden sollte, die Möglichkeit, die Wildbienen auch wirklich zu beobachten. Und man kann sie sehr schön beobachten, ohne sich irgendeiner Gefahr ausgesetzt zu sein. Für Kinder ist das auch ganz toll, um sie an diese Thematik heranzuführen. Deswegen, ich sehe es so ein bisschen als erster Einstieg zu dann noch mehr.
Was kann ich denn noch mehr machen? Also Sandbienen gibt es ja, glaube ich, auch. Die brauchen dann einen Sandhaufen in der Ecke oder einen Sandkasten.
Ja, dreh dich mal um. Da hinten, durch das Fenster durch, siehst du unser Sandarium. Und ein Sandarium kann man auch in jedem Garten anlegen. Das ist jetzt natürlich ein größeres Exemplar. Es sollten mindestens 40 auf 40 Zentimeter sein. Es darf natürlich größer sein und auch ausreichend tief, weil die Bienen wirklich auch sehr tief ihre Gänge graben, bis zu 50 Zentimeter tief. Hier bitte kein Sand vom Sandkasten der Kinder nehmen, weil der einfach nicht formstabil ist und in sich dann diese Gänge zusammenrieseln würden. Deswegen auf grobkörnigen Sand setzen aus der Kiesgrube. Man kann einen Förmchentest machen und gucken, ob er formstabil ist. Und gerne wird das dann aber auch genutzt, ja, als Katzenklo der Nachbarskatzen oder der eigenen. Da kann man dann auch ein Gitter drüber anbringen, bepflanzen drumherum, dass dann auch schon die Nahrungspflanzen direkt da sind. Oder auch Totholz drumherum legen, Natursteine drumherum legen. Auch das mögen Wildbienen sehr gerne. Es gibt nämlich auch dann Wildbienen, die sich ihre eigenen Gänge in Totholz graben.
Und es ist ja die Mehrheit der Wildbienen, die eben im Sand oder im Boden brütet und nicht eben in diesen Hotels oder Stängeln.
Ganz genau. 75% der Wildbienen brüten unterirdisch und nicht oberirdisch.
Und dann gibt es doch aber auch noch Wildbienen, die in Mauerlöchern und so, Mauerbienen heißen die ja auch dann sinngemäß.
Ja, Mauerbienen, aber auch mitunter Mörtelbienen. Das sieht man sehr häufig in Fensterrahmen. Fensterrahmen haben ja auch immer noch so Löcher. Und da gehen die sehr gerne rein, um zu nisten oder auch zwischen Fensterrahmen und Fenster. Und da ist es dann ganz wichtig, wenn man sowas beobachtet, das Fenster dann bitte verschlossen lassen, weil wenn man das aufreißt, dann ist dann auch das ganze Nest kaputt. Und die schlüpfen aber mitunter eben erst nächstes Jahr im Frühjahr wieder.
Und wenn ich dann so eine Mörtelbiene bei mir am Fenster rumwerkeln sehe, muss ich mich nicht fürchten, dass da noch ein paar hundert oder gar tausend zusätzlich kommen, sondern die ist da ganz alleine und richtet keinen Schaden an.
Ganz genau, die Wildbienen sind da ganz alleine tätig. Das sind auch wirklich nur ganz wenige Larven, die sie da aufziehen. Und da geht auch kein Mauerwerk kaputt oder muss man keine Sorge haben.
Sehr schön.
Genau, und da haben wir auch schon mal drüber berichtet. Also Wildbienen brauchen ja auch was zu trinken im Sommer, auch eine Schale Wasser hinstellen, aber sie müssen irgendwo landen können, weil sonst ertrinken sie. Das habe ich auch schon mal gelernt.
Ja, sehr gut aufgepasst. Wir haben natürlich auch natürliche Wasserquellen. Ideal ist ein Bachlauf in der Nähe mit Kieseln, wo sie sich an den Rand setzen können oder auch ein Tümpel. Aber wir haben ja immer mehr mit Dürre und Trockenheit auch im Sommer zu kämpfen. Und wenn es dann nicht regnet, auch kein Tau da ist, der sich irgendwie in Pflanzen sammeln kann. Sehr schön zu sehen ist das auch im Frauenmantelblatt, dass sich da so eine Art Pfütze bildet, wo die Bienen auch hingehen können zum Trinken. Ja, wenn das natürlich nicht da ist, dann lohnt es sich auch, eine Bienentränke aufzustellen, bevor sie nachher irgendwie in den Pool fallen oder in die Regentonne. Das sollte eine flache Schale sein. Die sollte eher im Schatten stehen, damit das nicht austrocknet. Und da sollten dann natürlich auch Schwimmhilfen drin sein. Also Steine, Moos, kleine Stöckchen. Es gibt auch sehr schöne Anleitungen im Internet, wie man so ein richtiges, ja, so eine richtige Oase auch für die Wildbienen basteln kann. Das wird sehr gerne angenommen. Bitte aber auch hier regelmäßig reinigen, damit sich keine Pathogene entwickeln, und auch regelmäßig auffüllen, weil die Bienen fliegen sich auf so eine Bienentränke ein. Und wenn sie dann Durst haben, dorthin fliegen, nichts vorfinden, haben sie wieder unnötig Energie verbraucht.
Gut, ich glaube, damit sind wir schon ganz gut aufgestellt für die Wildbienen. Wollen wir noch mal kurz auf die Honigbienen schauen? Du hast ja schon gesagt, die schwärmen oder also sie leben als Volk, als Staat. Kann ich selber irgendwo einen Schwarm einfangen, wenn ich irgendwo einen am Baum hängen sehe und das Imkern von jetzt auf gleich beginnen?
Theoretisch ja. Praktisch kommt das auch schon mal vor. Aber ja, da wird das Pferd so ein bisschen von hinten aufgezäumt. Es gibt keine Pflicht, dass man eine Prüfung machen muss. Aber unsere Empfehlungen sind ganz klar, dass man sich vorher sachkundig machen sollte. Ich gehe sogar mittlerweile davon aus, beziehungsweise sage das auch so, dass Imker nicht jeder kann, dass es jetzt nicht unbedingt ein Hobby ist, was x-beliebig jeder durchführen kann, sondern dass es eher ein Handwerk ist, was man beherrschen muss.
Und man muss auch dran denken, das ist ja dann auch eine Verantwortung, die ich übernehme. Das ist wie ein Haustier, nur eben es sind viele kleine Tierchen, um die ich mich kümmern muss. Ich kann nicht einfach 4 Wochen in Urlaub fahren und sagen, so, das war's erstmal.
Richtig, das ist so der Trugschluss, es wird so ein bisschen romantisiert, ich stelle mir jetzt ein Bienenvolk in den Garten, ich tue was für den Naturschutz, ich möchte keinen Honig, ich möchte eigentlich das auch so sich selbst überlassen, ein bisschen zuschauen, wie die Bienen da so ein- und ausfliegen, sammeln, rumsummen. Das Bienenvolk wird krank werden, das Bienenvolk kann verhungern, ich muss es also auch füttern, ich muss mich drum kümmern, ich muss ihm ausreichend Raum geben, ich muss schauen, dass sie nicht schwärmen. Also das sind ganz, ganz viele Arbeiten, auch im Winter, wenn die Bienen Winterruhe machen, da steht dann der Honigverkauf an, Vermarktung, da stehen Reinigungsarbeiten an, da stehen Werkstattarbeiten an, Beuten müssen repariert werden, Rähmchen müssen ausgebessert werden, Wachs muss geschmolzen werden und wieder verarbeitet werden. Also das ist eine Menge Arbeit. Und das sollte man sich bewusst sein vorher, dass es auch kein günstiges Hobby ist. Es ist auch recht teuer.
Aber auf der anderen Seite kann es auch sehr erfüllend sein, denke ich.
Definitiv kann es sehr erfüllend sein. Und wer einmal den Honig geschleckt hat oder einmal so ja angefixt wurde von den Bienen, der lässt auch mitunter nicht mehr so schnell ab.
Aber wenn ich jetzt entscheide, so ich habe das Wissen oder ich eigne mir das Wissen an und ich habe die Zeit und ich habe da Lust drauf, kann ich mir dann in meinen Hinterhof in der Großstadt einfach so ein Bienenvolk stellen oder sagt man dann so, nee, Land, Dorf ist viel besser geeignet?
Das kann man rein rechtlich, gibt es jetzt da keine Vorschrift, die dir das unterbietet oder verbietet, aber empfehlenswert nicht unbedingt. Also man muss schon schauen, dass ausreichend Nahrungspflanzen in der Umgebung ist. Teilweise haben die Städte sogar mehr Blütenangebot als das Land, weil wir da mit Monokulturen zu kämpfen haben. Aber die Städte sind auch wesentlich heißer als das Umland und dann kann es auch mitunter zu trocken sein, dass beispielsweise die Stadtbäume wie Linde, Kastanie und so weiter gar nicht so wirklich Nektar geben, weil das Wasser einfach fehlt. Und man muss sich dann auch wirklich bewusst sein, wenn so ein Bienenschwarm mal abhaut, was das dann für die Nachbarn bedeutet oder für die Städte und Kommunen und das Ordnungsamt. Also es ist gar nicht so verkehrt, auch wenn man das irgendwo an der Fläche hat, die man auch gut anfahren kann mit dem Auto. Es ist auch recht schwer, das Material. Man braucht auch sehr viel Platz und wo die Bienen auch ungestört sind und ihre Ruhe haben vor dem Menschen.
So, die Varroa-Milbe haben wir am Anfang oder hast du ja am Anfang schon mal angesprochen. Wie kommt die denn überhaupt rein in so ein Volk?
Die Varroa-Milbe ist ubiquitär in allen Bienenvölkern schon vorhanden.
Was heißt das?
Also ubiquitär bedeutet, sie ist in jedem Bienenvolk da. Es gibt jetzt kein Bienenvolk in Deutschland, was keine Varroa-Milbe hat. Tatsächlich auch weltweit ist sie mittlerweile fast überall. Australien war vor wenigen Jahren noch verschont, aber auch dort ist sie schon angekommen. Sie wird von Biene zu Biene übertragen. Also natürlich treffen Bienen auch mal auf Blüten aufeinander, wo sie dann den Wirt wechseln könnte. Aber es passiert dann eher, wenn Bienen sich mal verfliegen, also in andere Bienenstöcke reinfliegen oder auch über die sogenannten Räuberbienen, die immer in andere Bienenstöcke reingehen, um sich da den Honig zu holen.
Räuberbienen gibt's auch? Das gibt's doch nicht.
Ja, doch, die gibt's auch. Also das ist tatsächlich Imkerlatein, dass Räuberei stattgefunden hat.
Also die fliegen rein, holen sich den Honig und sagen auf Wiedersehen.
Richtig.
Gemein sowas. Und was macht die Milbe da mit den Bienen?
Die Milbe ist ein Brutparasit. Also primär schädigt sie der Biene. Sie schädigt nicht nur der Brut, wo sie sich reproduziert, sondern auch den adulten Bienen, wo sie am Fettkörper frisst. Und letztlich erkennt sie dann, wann eine Larve kurz vor der Verdeckelung steht, geht dann von der armen Biene über in die Zelle, versteckt sich unter der Larve im Futtersaft der Larve, hat da sogar einen Schnorchel, wo sie dann nicht ertrinkt. Und ernährt sich auch von der Larve, reproduziert sich dann dort, also es schlüpfen dann letztendlich weitere Männchen und auch Tochtermilben der Muttermilbe. Und das Schlimme, das Fatale daran ist die Sekundärinfektion, insbesondere die Viren, die dann über diese Milbe an die Biene übertragen werden. Die Biene schlüpft dann, eine Arbeiterin, nach 21 Tagen aus der Zelle heraus, zusammen mit mehreren Töchtermilben und der Muttermilbe und ist leider schon virenkrank. Sie hat verkrüppelte Flügel, sie hat einen verkürzten Hinterleib, sie ist nicht überlebensfähig. Es ist letztlich tödlich für die junge Biene, aber auf Gesamtebene des Volkes dann auch reduzierend, weil ja keine gesunden Bienen mehr nachschlüpfen. Und dann kann ein Bienenvolk über eine bestimmte Zeit daran eingehen.
Also 150.000 Völker sterben an dieser Milbe, habe ich gelesen. Gibt es denn da überhaupt noch eine Aussicht auf Besserung? Also dass es mal weniger werden, die da dran zugrunde gehen?
Das glaube ich tatsächlich nicht. Es gibt Bestrebungen in Richtung einer Varroa-resistenten Biene, also in Richtung Zucht. Und es gibt natürlich weitere Bestrebungen. Wir forschen jetzt schon seit einem halben Jahrhundert daran, Mittel zu finden, die möglichst wenig Nebenwirkungen auf die Bienen haben, die auch keine Auswirkungen auf den Honig, also auf den Konsumenten dann letztendlich haben. Mittel zu finden, die dann aber auch die Milbe so weit reduzieren, dass wir mit ihr leben und imkern können.
Gut, also es gibt noch Hoffnung. Das ist doch schön, so am Ende unseres Blogs rund um die Honigbienen. Dann haben wir jetzt einiges zusammengetragen, was wir für die vor allen Dingen Wildbienen, aber auch für die Honigbienen tun können. Und ich glaube, wir nähern uns so langsam dem Ende dieser Folge, Martina.
Genau, und ich finde auch, ich habe auch selber schon wieder ganz viel mitgenommen. Ich denke schon gerade wieder parallel darüber nach, was ich selber noch machen kann. Also in Sachen Pflanzen, was kann man wirklich nochmal im Garten selber anpflanzen in der Ecke? So ein Sandarium heißt es, ne? Sandarium, vielleicht auch ganz nett. Und auf jeden Fall werde ich eine Wasserschale aufstellen mit Steinchen drin, damit die Bienen nicht ertrinken. Weil das ist ja wirklich relativ einfach gemacht. Dann muss ich nicht vorher eine Kieskuhle fahren und mich darum kümmern, dass ich den richtigen Sand an den Start bekomme. Wobei das mit dem Förmchentest, das könnte ich mir dann schon noch ganz gut vorstellen. Könnte länger dauern, meine Sandburg, die ich dann da baue, um das auszutesten. Nein.
Dann sitzt du da und baust mit dem Förmchen so ein bisschen was. Das ist ja, da müssen wir unbedingt von Fotos dann haben, nicht?
Ich sag Bescheid, wenn es soweit ist. Nein, viel gelernt. Vielen herzlichen Dank, Franziska. Schön, dass wir hier sein durften. Auch wenn ich schon wieder kalte Füße habe. Aber es wird besser.
Ja, ich sehe auch schon, die Wolken schieben sich zusammen. Hier, da oben. Wird's blau. Seht ihr das?
Ja, ich sehe es. Da ist ein Loch in der Wolkendecke.
Das wird noch mehr. Wartet's mal ab. Also, wir sind am Ende dieser Folge von Alles Möhre oder was angekommen. Und die nächste, die gibt es dann schon wieder in 14 Tagen. Und wo? Natürlich in der ARD Audiothek.
Und wenn ihr in der ARD Audiothek unterwegs seid und schon alle Folgen von Alles Möhre oder was gehört habt, dann legen wir euch noch unseren Podcast 63 Hektar sehr ans Herz. Ein Landwirtschaftspodcast, ist ja auch ein bisschen artverwandt. Da geht es ja auch ganz viel um Pflanzen, logischerweise. Und es gibt eine Folge zum Thema Spargel. Es ist ja noch Spargelzeit gerade. Spargel, welchen Preis zahlen wir für das weiße Gold? Da geht es darum, klar, was kostet der Spargel, aber was kostet er vielleicht auch die Umwelt? Was kostet er natürlich auch die Landwirtinnen und Landwirte? Weil das ist ja relativ aufwendig, Spargel anzubauen. Und welchen Preis bekommen die dann hinterher dafür? Und wie geht es eigentlich auch den Erntehelfern? Also das ist eine Folge pickepacke voll mit Informationen, aber natürlich auch wieder sehr unterhaltend mit Kuhlage und unserer Landwirtin Maja Mokwitz. Findet ihr auch in der ARD Audiothek.
Spargel, Franziska. Magst du auch Spargel?
Nur den grünen.
Ja, grün mag ich auch. Sehr schön. Gut, also in 14 Tagen wieder die nächste Folge von Alles Möhre oder was, natürlich in der ARD Audiothek. Und ja, Fotos von den Dingen, die wir uns angesehen haben im Bieneninstitut in Celle, könnt ihr sehen bei uns im Gartenblog bei Alles Möhre oder was. Ihr könnt uns auch Fragen schicken natürlich an unsere E-Mail-Adresse garten@ndr.de. Oder schickt uns auch gerne eine Sprachnachricht über die NDR Niedersachsen-App. All das ist möglich. Und abonniert uns auch bitte. Ne, dann wissen wir, wir liegen genau richtig mit dem, was wir so tun. Und das würde uns natürlich sehr freuen, Martina.
Absolut. Ihr könnt uns aber auch gerne schreiben, was ihr anders lieber hättet oder welche Themen ihr mal behandelt haben wollt und so weiter. Wir freuen uns über jede Nachricht.
So machen wir das. Ja, dann nochmal einen herzlichen Dank an dich, Franziska Odemar vom LAVIS-Institut für Bienenkunde in Celle, dass wir heute hier sein durften.
Ja, sehr gerne. Auf Wiedersehen und gerne wieder.
Dann Ralf Walter, Redakteur beim NDR und
Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
Sagen Tschüss und wie immer am Ende wünschen wir euch viel Erfolg und Spaß im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.